Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Theater kann viel, sehr viel. Es kann den Menschen auch Mut machen und schwierige Themen enttabuisieren. Das Stück »All das Schöne« von Duncan Macmillan ist ein gutes Beispiel dafür. Erzählt es doch die Geschichte eines Menschen, der schon im zarten Alter von 7 Jahren mit der Depression und einem Suizidversuch seiner Mutter konfrontiert wird. Und was macht das Kind? Es beginnt eine Liste zu führen und schreibt auf, was das Leben lebenswert macht. Eiscreme steht da gleich auf Rang 1. Alle Punkte werden fein durchnummeriert, um der lebensmüden Mutter den Lebensmut zurückzugeben. In der Heilbronner Inszenierung dürfen wir diesen Jungen über viele Jahre hinweg begleiten. Seine Liste führt er bis ins mittlere Erwachsenenalter fort. Irgendwann kommt sie an die Millionengrenze. Und er lässt uns darüber teilhaben an all seinen Höhen und Tiefen, seinen Nöten im Umgang mit der depressiven Mama und dem darüber sprachlos gewordenen Papa. Im Salon 3 am Theater Heilbronn stemmt der junge Schauspieler Chris Carsten Roman diesen Monolog, der ja eigentlich ein Dialog mit dem Publikum ist, denn dieses wird einbezogen. Kein klassisches Mitmachtheater, keine Sorge, Sie werden als Publikum einfach sehr nah dran sein. Wie das geht, das und anderes wollen wir in diesem Podcast erläutern, im Gespräch mit Chris Carsten Roman, Regisseurin Nicole Buhr und auch unterlegt mit einigen szenischen Eindrücken. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten Folge der Hörbühne im Jahr 2026. Ein gutes Neues noch. Mein Name ist Katja Schlonski. Glück und Unglück liegen nah beieinander, sagt das Sprichwort. Wir alle durchleben gute und schlechte Zeiten. Es gilt, das einzuordnen und daran zu wachsen. Und es gilt, darüber zu sprechen, Schweres zu teilen. Dieses Theaterstück von Duncan Macmillan regt dazu an. Uraufgeführt wurde es 2013 in England, gespielt von dem Comedian Johnny Donahoe. Nicole, du hast schon in der Konzeptionsprobe absolut begeistert über dieses Stück gesprochen. Darin verbindet sich viel von dem, was Theater spannend macht. So hast du es formuliert, so habe ich dich noch im Ohr. Was hat dich denn an All das Schöne so fasziniert?
Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich hatte das Stück tatsächlich das erste Mal 2017 in den Händen, damals noch in der englischen Originalfassung, und dachte da schon, wäre toll, wie ich das mal irgendwann machen könnte. Es gibt für mich 2 Punkte, die ich daran faszinierend finde, spannend finde. Zum einen, dass eine Thematik zur Sprache kommt, die immer noch ein Tabuthema ist, und dass das aber auch auf eine Art und Weise zur Sprache kommt, die jetzt nicht nur bedrückend ist. Also grundsätzlich finde ich bei einem Theaterbesuch, der ist für mich rund, wenn man mindestens einmal weinen und mindestens einmal lachen kann. Und das kann man in diesem Stück vermutlich mehrfach. Und deswegen einfach, dass das Thema zur Sprache kommt, die Art und Weise, wie es zur Sprache kommt, das ist für mich wesentlich. Und dann aber auch, dass das eine Form gewählt hat, das Stück, oder dass die Autoren eine Form gewählt haben, die tatsächlich das, was das Stück bezweckt, auch gleich in der Theaterform mit beinhaltet. Weil klar, es ist ein spielender Mensch auf der Bühne, in der Regel ein Mann, kann aber auch eine Frau sein. Nichtsdestotrotz braucht er das Publikum, um seine Geschichte zu erzählen. Er braucht das Publikum auf eine Art und Weise, die man sich erstmal gar nicht so vorstellen kann, die aber so einen Raum aufmacht, wo jeder involviert ist, wo jeder mit eingebunden ist auf eine Art und Weise, wie viel oder wie wenig die Person das möchte. Und deswegen wird das so zu einer Art Gemeinschaftserlebnis. Und ja, das finde ich, macht Theater ja auch so besonders. Jeder Abend ist sowieso anders im Theater, aber oft spürt man die Unterschiede gar nicht so. Aber in diesem Fall ist es ganz klar, dass jede Vorstellung absolut einmalig wird.
Der Stoff war erst Kurzgeschichte und dann Theatermonolog, merkt man das eigentlich noch? Also der britische Dramatiker und Regisseur Duncan Macmillan hat dieses Stück ja zusammen mit dem irischen Stand-up-Comedian Johnny Donahoe entwickelt, und Donahoe hat es dann auch um die 300 Mal gespielt, glaube ich. Prägt diese Stand-up-Comedy das Stück?
Ja, ich finde schon, man merkt, dass da 2 Menschen zusammengearbeitet haben, wo zumindest der eine davon wirklich weiß, wie man mit dem Publikum und mit dem Moment umgeht. Und zwar sowohl in humorvoller Weise als auch eben in sehr berührender Weise. Ich denke schon. Und was ich über den Autoren Duncan Macmillan gelesen habe, ist auch, dass er eben sagt, er kommt dann immer, wenn es um neue Stücke geht, mit einem fertig geschriebenen Text. Und was er jetzt im Laufe der Jahre gemerkt hat, ist eben, Ja, also er kommt mit dem fertigen Text auf die Proben und dann fängt er nochmal von vorne an. Also der ist anscheinend sehr offen, dann auch mit den Schauspielern zusammen den Text weiterzuentwickeln und da eben auf das einzugehen, was die Bühne braucht.
Gespielt wird im Raum unterm Saallicht. Das Publikum sitzt so, dass jeder jeden sehen kann und wird quasi zum Komplizen des Darstellers in dieser herzergreifenden, traurigen und gleichzeitig auch witzig unterhaltsamen Geschichte, die von Chris Carsten Roman getragen wird. Chris, ich sehe dich in der Theaterzeitung. Strahlend bist du da zu sehen mit einem Eis in der Hand. Und du spielst diesen Mann in All das Schöne, der uns von seiner Liste erzählt. Im Alter von 7 Jahren hat sein Leben einen Knick bekommen durch den Suizidversuch seiner Mutter, um es mal so auszudrücken. Und dann hat er begonnen, auf einer Liste die schönen Seiten des Lebens aufzuzählen und zu nummerieren. Da steht Eisessen ganz vorne. Was würde denn deine Liste anführen?
Ich wäre auch bei Eisessen tatsächlich. Meine Mutter und ich haben dieses Ding, dass wir nachts aufwachen, wenn wir wissen, dass in der Eistruhe Eis ist. Und dann essen wir tatsächlich um 4 Uhr nachts Eis. Aber auch nur, wenn es da ist, wenn wir wissen, dass es in Tiefkühltruhe ist. Eis ist für mich hoch im Kurs. Generell, also einige Punkte, die da sind. Gelb war früher auch meine Lieblingsfarbe. Also es ist sehr nah an mir dran.
Der Grund, warum dieser Mann die Liste führt, ist ja traurig, sehr traurig. Er will nämlich seine depressive Mutter von den schönen Dingen des Lebens überzeugen. Du bist in diesem Stück der einzige Darsteller, bist ganz allein mit dem Publikum und führst einen interaktiven Monolog. Vielleicht beschreibst du mal die Spielsituation von deiner Perspektive aus.
Genau, also wir haben keine Bühne, was ganz Neues. Ich habe auch noch nie ein Solostück gemacht, deswegen ist es auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich bin sehr nah am Publikum dran und der ganze Raum wird bespielt. Ich erzähle diese Geschichte von diesem Mann und brauche aber das Publikum, um meine Geschichte zu erzählen. Also Mitmachtheater klingt immer so blöd, finde ich. Und wir alle haben irgendwie Trauma aus der Theaterwelt, wie man dann halt vorgeführt wird und so. Aber hier ist es so, wir haben ja auch schon Probenklassen drin gehabt, 3 Stück, dass das von mir angeleitet wird, dass niemand sich irgendwie unwohl fühlen muss. Und dass die Studenten sogar schon gesagt haben, es ist so, wir wollen dir helfen, diese Geschichte zu erzählen. Und das macht das Stück so besonders, dass ich vieles eben vorgebe, aber auch viel auf das reagiere, was die Menschen mir halt so geben. Ich würde sagen, es ist nicht privat, aber es ist fast schon privat. Die Atmosphäre ist ein geschützter Raum und wir alle durchleben das zusammen. Und das macht es so schön, finde ich, das Stück.
Und so klingt Chris im Stück.
Das mit der Liste fing nach ihrem ersten Versuch an. Eine Liste mit all dem, was an der Welt schön ist. Allem, wofür es sich zu leben lohnt. Es ist der 9. November 1994. Ich wurde spät von der Schule abgeholt und ins Krankenhaus gebracht, zu meiner Mutter. Im Krankenhaus sah mich meine Mutter an und sagte, nicht er. Also ging ich auf den Flur und setzte mich zu einem alten Paar, das mir Saft und Süßes aus dem Automaten spendierte. Ich weiß nicht genau, wann mir die Idee mit der Liste kam, aber hier bei dem alten Paar fing ich an, sie aufzuschreiben. Erstens Eiscreme. Zweitens Wasserschlachten. Drittens länger aufbleiben dürfen als sonst und Fernsehen. Viertens die Farbe Gelb. Fünftens Sachen mit Streifen. Sechstens Achterbahn. Siebtens Leute, die stolpern. Alles Dinge, die ich mit 7 total gut fand. Aber Mama nicht unbedingt.
Dieses Thema Depression und auch die Angst davor, dass sich jemand das Leben nehmen könnte, ist ja immer noch stark tabuisiert. Also es wird nicht viel darüber gesprochen. Und auch dieser Mensch, den du spielst im Stück, leidet ja unter den Verlustängsten. Er hat wahnsinnige Angst um seine Mutter und gleichzeitig leidet er unter der Sprachlosigkeit seiner Familie. Wie warst denn du als Chris auf so ein Thema vorbereitet? Geht es da auch für dich ans Eingemachte?
Ja, das ist nämlich das Ding. Ich habe das Stück halt gelesen und war halt so, es ist nicht 1:1, aber es ist tatsächlich wie, als wäre es für mich geschrieben worden, weil ich habe sehr viele Parallelen gesehen und das macht es auch so gefährlich, finde ich, das Stück für mich jetzt persönlich, weil es mich sehr belastet hat. Ich habe halt am Anfang nicht gesagt, dass es ein lebensbejahendes Stück ist, obwohl das das ist, weil dem halt so viel passiert. Weil dieses auch Nichtsprechen miteinander oder auch Suizidversuche und sowas, das sind ja alles Traumata, die nicht aufgearbeitet wurden. Ja, ich habe Also theoretisch hätte ich das so spielen können einfach, aber ich habe gesagt, ich habe mit einer Freundin sehr lange darüber gesprochen, die auch Schauspielerin ist, und sie hat gesagt, gerade dann ist es wichtig, dass du dir halt einen Schutzraum baust, dass es nicht du bist, weil sonst wird dich jede Vorstellung kaputt machen. Und da habe ich jetzt tatsächlich einen Weg gefunden, eine Figur erarbeitet, die nicht ich bin, auch wenn sie sehr nah an mir ist. Ja, also aber natürlich tut das Stück weh, also es tut sehr weh. Und man muss immer wieder die Momente finden, das haben die Jugendlichen auch gesagt, dann ist es auch immer so witzig und dann kommt so wieder so ein Downfall. Und so ist es ja halt tatsächlich auch in diesen, wenn man jetzt über Depressionen und sowas redet. Und ich finde, das Stück spricht jeden an. Jeder hat irgendwo was durchgemacht oder hat gerade an was zu knabbern. Und ich versuche halt, das Stück so zu gestalten, dass es nicht so ist, dass man da rausgeht und erstmal depressiv danach ist, sondern dass man danach mit einer Hoffnung rausgeht, mit einer Idee von. Ja.
Das Stück, es hat ja einen Rahmen, also auch einen textlichen Rahmen. Es hat inhaltlich einen Bogen, aber es entsteht eben, wie du beschreibst, aus dem Moment. Und da bist du auf das Publikum allerdings auch angewiesen. Wie probt man denn sowas?
Ja, das ist natürlich, also so ein Stück kannst du nie richtig proben. Und auch wenn jetzt natürlich die Probenklassen drin waren, also jede Vorstellung wird anders. So, wir haben ein tolles Team gerade aus 4 Personen, also Nicole, die Regisseurin, dann haben wir den Emil, der die Soufflage macht, und die Florine, die die Regieassistenz ist, und wir 4 sind eigentlich so ein eingespieltes Team gewesen, und das heißt, alle mussten halt diese anderen Figuren dann halt mal spielen und auch durchgemixt, das war dann auch mal egal, ob der Vater dann von einer Frau gespielt wurde oder so, und dann haben wir halt ausprobiert, aber es war ganz klar, das Stück muss schon am 14. Dezember fertig sein, was sehr früh ist für eine Premiere, die erst am 10. Januar stattfindet, weil wir eben da schon 3 Probenklassenstudenten eben herholen wollten, um das Stück schon mal zu erleben, wie es ist denn mit dieser Interaktion. Und das waren tolle Erfahrungen. Also ich habe richtig gemerkt, jede Vorstellung ist auch dann anders gewesen. Dann haben wir gemerkt, was passt nicht, was passt. Wie reagiere ich da drauf? Witzigerweise habe ich da wieder auch was Neues von mir gelernt, dass ich halt in dem Moment in so einem wie Überlebensmodus bin, so wie der Mensch auch in dem Stück halt die ganze Zeit ist, und dass ich reagiere sofort auf den Moment, was passiert. Und dadurch, dass der Rahmen eben so gesetzt ist und dass ich die halt nie irgendwie vorführen möchte, sondern dass ich ja auch selber, wenn ich ins Theater gehe, Mitmachtheater eher etwas ja, mit Abstand beäuge, weiß ich halt, wie sich das anfühlt, wenn man dann halt auf die Bühne geholt wird. Und deswegen versuche ich das, um so angenehm wie möglich zu gestalten für die Menschen.
In gewisser Weise gilt es ja dann auch, Vertrauen zu schaffen und in einem geschützten Raum, der kein Bühnenraum ist, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Wie kriegt ihr das hin?
Ich bin ganz glücklich nach dem Testpublikum, was wir schon hatten, dass ich tatsächlich sagen kann, wir kriegen es anscheinend hin. Ich würde sagen, zum einen ist es wirklich der Stückvorlage zuzurechnen, die schon sehr, sehr gut entwickelt und geschrieben ist. Und zum anderen macht Chris das einfach hervorragend, muss ich jetzt sagen. Also man muss Vertrauen zu dem Menschen haben, der da spielt. Und natürlich haben wir das gemeinsam erarbeitet. Aber das, es hängt sehr an ihm, das jeden Abend wiederherzustellen. Aber er hat ein gutes Gerüst, wie gesagt, mit der Vorlage und mit dem, was wir zusammengearbeitet haben.
Hast du dich als Regisseurin eigentlich auch ab und zu mal entscheiden müssen zwischen dieser komödiantischen Spielfreude, die das Stück ja auch unbedingt mitbringt, und dem psychologisch fundierten Realismus? Oder geht das beides ineinander, miteinander?
Das ist tatsächlich die Gratwanderung, die wir die ganze Zeit immer noch suchen, weil dieses Stück kann auch einfach sehr viel Spaß machen. Aber das Berührende, die Abgründe, die sind halt genauso wichtig. Und da suchen wir wirklich nach dem richtigen Maß und reden nach jedem Ablauf, nach jedem Teilablauf drüber, wo war das vielleicht zu viel, wo war das. Ist aber auch was, was jeden Abend natürlich ein bisschen anders sein kann. Aber ich muss gestehen, ich bin immer die, die sagt, da hattest du jetzt zu viel Spaß.
Nein, es wird in diesem Stück nicht einfach alles wieder gut. Die Depression der Mutter bleibt. Wir erleben die unendliche Traurigkeit des Erzählers, den Besuch bei einer Schulpsychologin, das Studium, die erste Liebe. Und dann liegt die Liste auch mal über Jahre im Karton. Ab und zu wird sie ergänzt.
Ich fand die Liste wieder. In einer Schachtel unter dem Bett. Unter irgendwelchen Sammelalben, Muscheln und Actionfiguren. Ich saß auf dem Fußboden und las sie durch. Erstens, Eiscreme. Zweitens, Wasserschlachten. Mein jüngeres Ich ist damit so viel besser klargekommen. Nicht so selbstgerecht. Mein jüngeres Ich war hoffnungsvoll. Naiv. Ja. Aber hoffnungsvoll. Als ich schließlich am Ende der Liste angekommen war, nahm ich einen Stift und machte da weiter, wo der kleine Junge aufgehört hatte. 315, der Geruch von alten Büchern. 316, Serena Williams. 317, die Star Trek-Filme mit geraden Nummern. 318, Sachen verbrennen. 319, so heftig lachen, dass sie die Milch aus der Nase schießt. 320, sich nach einem Streit wieder vertragen. Am nächsten Morgen setzte ich mich ans Ende von Mamas Bett und las ihr die Liste vor. Und sie? Sie stand auf und ging aus dem Zimmer. Also bin ich hinterherher und habe immer lauter gelesen. 516, etwas gewinnen. 517, mit jemandem so vertraut sein, dass man ihn nachgucken lässt, ob man Brokkolireste zwischen den Zähnen hat. Während den nächsten Tagen und Wochen habe ich auf dem Anrufbeantworter Nachrichten hinterlassen. Ich habe das Radio abgedreht, ich habe mich vor den Fernseher gestellt. Ich habe viel Zeit damit verbracht, meiner Mutter freche Antworten zu geben. 518, wenn Redewendungen sich mit tatsächlichen Ereignissen decken, wie zum Beispiel ankommen, nichts erwarten und trotzdem enttäuscht werden.
Im Stück geht es eben ganz stark auch um diese Sprachlosigkeit, die mit dem Themenkomplex Depression oder Suizid eben nach wie vor einhergeht. Wie seid ihr im Team damit umgegangen? Du hast gesagt, ihr wart zu viert, also so eine sehr intime Arbeitsatmosphäre.
Ja, also war ganz klar, was in diesen Proben passiert, was wir auch in den Proben besprechen, ist ganz klar geschützter Raum. So, das bleibt da drin. Für mich war es ganz wichtig, dass man im Vorfeld aber auch sagt, wenn es jemandem zu viel wird, weil man weiß ja nie, was im Leben los ist, dass man dann tatsächlich sagt, es ist in Ordnung, den Raum zu verlassen. So, und man muss darüber nicht sprechen, sondern es ist einfach so, man kann dann auch gehen. Und das war für mich aber auch wichtig in der Arbeit mit Nicole, dass wir sind da auch im Austausch gewesen, auch im Nachhinein, wo ich halt gesagt habe, wenn jetzt zum Beispiel mir was zu viel war, also weil ich gemerkt habe, so ich kann nicht mehr oder auch sie nicht mehr konnte, dann kann man das sagen, dann ist es voll in Ordnung. Und dann haben wir auch immer diese Check-in-5 Minuten, das haben wir irgendwie lieben gelernt, dass man am Anfang einfach sagt, wie geht's einem heute? Man muss gar nicht viel sagen, man kann auch einfach sagen, gut oder eben nicht so gut, aber dass man einfach mal sich beschnuppert hat am Anfang. Und ich glaube, wir haben da eine sehr schöne Atmosphäre kreiert.
Wie verändert sich denn deine Figur im Verlauf des Stücks? Also die Liste mit all dem Schönen reicht ja dann irgendwann an die Million heran. 7, 17, 25 und 39 Jahre, das sind die Altersstationen deiner Figur. Wo liegen da die wichtigsten Schaltstellen im Leben dieses Menschen?
Ja, also natürlich der erste Punkt in der Kindheit mit 7 ist halt der Suizidversuch, wo er die Situation natürlich noch gar nicht so ganz nachvollziehen konnte, was passiert da. Aber er weiß halt, Mama ist traurig und vom Papa, dass sie was Dummes getan hat. Und da beginnt er halt, diese Liste eben zu schreiben. Und also als Geschenk für die Mutter, was macht das Leben schön? Es gibt auch so viele schöne Kleinigkeiten im Leben, die das Leben lebenswert machen. Dann kommt natürlich dann der zweite Versuch von der Mutter im Jugendalter. Und da ist es tatsächlich wie so ein Hilfeschrei. Also es ist so, wie jetzt andere Jugendliche vielleicht mal auch Straftaten machen oder irgendwie halt dann anfangen zu rauchen oder sowas, so rebellisch zu sein, das macht er mit der Liste und schreit sie auch an. Und im Prinzip immer dieses hör mich, seh mich, verstehe mich. Ja, und dann wird die Liste halt eine lange Zeit eben nicht mehr geschrieben, aber witzigerweise, wenn halt immer wieder so Punkte kommen, wo er halt auch selber nicht kommunizieren kann. Man merkt auch irgendwie, dass er sich auch in Richtung vom Papa entwickelt, dieses Nicht-Reden und dann halt in seinem Zimmer zu sitzen und Platten zu hören, was der Vater immer gemacht hat. Er kann besser kommunizieren als der Vater, aber auch noch nicht so gut. Und er will Dinge auch nicht hören, so, also was die Mutter auch hat. Ja, und das nimmt er dann als Stütze und fängt dann immer weiter an. Und wird teilweise ist es sogar auch fanatisch, wie er mit dieser Liste umgeht. Bis dahin sogar, dass halt andere Menschen auch davon erfahren und was zufügen wollen und Menschen da was draufschreiben. Und ja, es ist halt ein Halt. Es ist halt sein Mechanismus, wie er mit Dingen umgeht. Und das finde ich einen schönen Weg tatsächlich. Und da gibt es, glaube ich, auch einen Satz, wo er sagt, die Liste hatte meine Sicht auf die Welt verändert.
Die Autoren, sie schreiben, dass das Stück in dem Land spielen soll, in dem es dann auch aufgeführt wird, mit entsprechenden Bezügen. Wie setzt ihr das um?
Ja, die deutsche Fassung hat natürlich vieles schon nach Deutschland geholt. Wir haben jetzt an ein paar Punkten noch ein bisschen einen draufgesetzt, als tatsächlich auch regional näher zu holen. Ja, weil es natürlich darum geht, dass man sagt, es ist keine Geschichte, die irgendwo spielt, sondern es betrifft uns hier alle.
Wahrscheinlich gibt es kaum jemanden, der von solch einem Thema wie In all das Schöne nicht angefasst ist. Wie ging euch das während der Probenarbeit? Also wie wichtig ist es da womöglich auch nicht zu emotional einzusteigen?
Ja, das wechselt auch so nach Tagesform. Ich meine, wir sind natürlich ein sehr kleines Team mit einem Schauspieler. Und ja, dann hat man Phasen, wo man einfach sehr handwerklich daran geht und das eben schauspielerisch erarbeitet. Und dann gibt es Phasen, wo wir wirklich eher ins Thema gehen und uns da den Raum auch für nehmen. Und das Gute wäre, dass sich das abwechselt.
Auch an dich die Frage, wie bereitet man sich auf solch ein Stück ohne Raum, in dem der Schauspieler ja auch ein Stück weit auf die Mitwirkung des Publikums angewiesen ist, vor? Also wie probt man Interaktion?
Ja, also einen Raum haben wir Gott sei Dank schon und man fängt eben erstmal an und definiert sich Punkte und dann fängt man an und sagt, okay, es könnte aber auch anders sein. Also wir spielen im ganzen Raum. Das heißt, natürlich haben wir uns diesen Raum jetzt erstmal erschlossen. Was funktioniert in dem Raum? Welche Positionen sind gut? Was macht das, wo man welche Szene verortet? Und wissen natürlich aber auch trotzdem, dass es dann auch wieder anders sein kann, weil eben in jeder Vorstellung das Publikum ein bisschen anders sitzt und dass es auch woanders sein kann, dass irgendwo eine Szene landet. Was die Interaktion angeht, wir sind ja Gott sei Dank 4 Menschen auf der Probe gewesen. Das heißt, irgendwer musste immer dran glauben, erstmal bei den Proben mit zu interagieren. Und grundsätzlich haben wir uns das Stück erstmal schauspielerisch von den Haltungen, von den Motivationen, von den Bögen her erarbeitet. Das ist so die eine Schiene. Und die andere Schiene ist dann natürlich, dass wir uns Testpublikum geholt haben. Und da geht's dann einfach drum, Erfahrungswerte zu sammeln. Es gibt kein Patentrezept. Es wird jeder Abend anders werden. Chris muss jeden Abend anders reagieren. Und deswegen geht es vor allem darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Wie kann es gehen oder was hat schon mal gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich habe in meiner Vergangenheit halt auch in Form von Straßentheater gemacht und habe deswegen auch ein bisschen Erfahrung in Sachen Impro-Theater oder Interaktion mit Publikum. Und ich finde es wichtig, so eine gewisse Ruhe dem Menschen mitzugeben, der spielt, ein Selbstbewusstsein mitzugeben und dass man das für sich trennen kann. Okay, wo stehe ich gerade persönlich und wie nehme ich den Menschen wahr? Und sich dann die Zeit nehmen, aber auch wieder zu switchen in die Figur. In die Rolle, in das Spiel. Und das ist auch so eine gewisse Technik, die man lernen kann, aber auch einfach ganz, ganz viel Erfahrungswerte.
Wir hören noch mal rein ins Stück. Eine Liebe namens Uli kommt da ins Spiel.
Ich hatte ein Date. Wir trafen uns immer in der Bibliothek. Wir tauschten Bücher und diskutierten über sie beim Kaffeetrinken. Ich las Sachen, die mich sonst nie interessiert hätten. Wahrscheinlich habe ich mehr aus den Büchern gelernt, die Uli mir gab, als aus irgendeinem meiner Seminartexte. So haben wir einige Monate lang gelesen, uns getroffen und waren bemüht, einander nicht anzusehen. Bis Uli mir eins meiner Bücher zurückgab, ein Lieblingsbuch aus meiner Kindheit, und sagte, wirklich interessante Lektüre.
Wirklich interessante Lektüre.
Das Buch enthält etwas wirklich Interessantes.
Das Buch enthält etwas wirklich Interessantes.
Das du lesen solltest.
Das du lesen solltest.
Was mich völlig verwirrte. Weil ich hatte das Buch ja schon gelesen. Und ich hab's ihr ja auch schließlich ausgeliehen. Weil ich aber ein Vollidiot bin, verstand ich den Code erst nach ein paar Wochen, als ich das Buch öffnete und die Liste herausfiel. Ich wollte am liebsten im Boden versinken. Ich hatte nie mit jemandem über meine Mutter geredet, nie. Als Kind, da gab es Zeiten, da bin ich ohne Schuhe raus oder hatte kein Pausenbrot dabei. Aber ich wollte doch nicht, dass irgendjemand denkt, das wäre, weil meiner Mutter... Sie wissen schon. Und ohne Zusammenhang war das nur eine dumme kindliche Liste. Der Gedanke daran, dass eine Liste mit tollen Sachen eine tiefsitzende Depression bekämpfen könnte, das war so naiv, dass es peinlich war. Ich war so daneben, dass ich die Liste um ein Haar zerrissen hätte. Da bemerkte ich eine fremde Handschrift. 1000.
Wenn jemand dir Bücher leiht.
1001.
Wenn jemand die Bücher, die du ihm gibst, tatsächlich liest.
1002.
Wenn du etwas über jemanden erfährst, das dich überrascht, dir aber vollkommen einleuchtet.
1003.
Zum ersten Mal erleben, dass du jede Minute am Tag an jemanden denken musst, sodass du kaum mehr essen oder schlafen oder dich konzentrieren kannst und er dir völlig vertraut vorkommt, obwohl du ihn erst seit ganz kurzem kennst.
1004.
Eine Gelegenheit finden, wie man das sagen kann, ohne dass man zur selben Zeit im selben Raum ist, weil wir beide schüchtern sind und schreckliche Angst vor Zurückweisung haben. Und wenn ich nicht jetzt etwas sage, passiert es nie.
1005.
Über sich in der dritten Person schreiben.
Die Rolle der Uli wird vom Publikum übernommen. Und du hast keinerlei Bedenken, dass es funktioniert mit dem Publikum?
Gar nicht. Nee, ich hatte am Anfang Bedenken, als ich es zum ersten Mal gelesen habe. Am Anfang der Proben vielleicht auch noch, aber mittlerweile ist das so eine Selbstverständlichkeit. Weil ich glaube, weil wir den Rahmen so schön aufbauen gemeinsam und weil jeder gesehen wird im Publikum und also sie sehen mich und ich sehe sie und zusammen sehen wir uns gegenseitig alle, ist das, glaube ich, so ein schönes Miteinander, dass es, glaube ich, nicht passiert, dass jemand Nein sagt. Und das darf aber auch sein. So, dann ist das auch in Ordnung. Aber ich glaube, sie müssen ja nicht viel machen. Das ist ja auch so, sie müssen jetzt ja nicht einen Monolog sprechen, sondern es ist... Ich leite es an und ich sage auch, sie müssen nicht viel machen, wirklich nicht. Einfach nur dastehen. Ich brauche sie gerade einfach und ich glaube nicht, dass da irgendjemand Nein sagt.
Ja, das verspricht für alle, ein intensiver Theaterabend zu werden, ne?
Sehr, ja. Ich glaube, ja, das wird ein sehr intensiver Theaterabend, auch ein sehr schöner. Also das ist so ein Meilenstein in meiner Karriere gerade geworden, weil ich das auch noch nie gemacht habe, ein Solostück, und merke, wie sehr mir dieses Stück auch am Herzen liegt. Und das hast du ja nicht bei allen Projekten, sondern du musst ja im Festengagement auch viele Sachen machen, wo du denkst, ja, okay, stehe ich jetzt nicht so ganz hinter, aber mache ich trotzdem. Und hier sind wir alle voll dabei. Also wir wollen, dass das Stück toll wird und wir wollen unser Blut da reinstecken, Herzblut, ja.
Beste Voraussetzungen also für einen gelingenden Theaterabend. Noch eines möchte ich bei Regisseurin Nicole Buhr nachfragen. Chris muss in seiner Rolle ja auch ein großes Altersspektrum abdecken. Werden wir da auch zeitlich Referenzen erleben?
Ja, also auch wenn es eine Erzählung in der Rückblende ist, er steigt dann schon auch ein bisschen wieder in sein jüngeres Ich ein. Aber ich meine, wir sind es im Jungtheater sehr gewohnt, wie man Kinder darstellt. Deswegen, glaube ich, haben wir da ein gutes Maß. Dann sind wir im jugendlichen Alter, dann ist er an der Uni und dann eben so in den mittleren Jahren. Und das merkt man schon, es wird auch benannt und man merkt es an seiner Spielweise, wo wir da gerade im Lebensstadium stehen.
Und die Musik, welche Rolle wird sie spielen?
Ja, das ist auch schon in das Stück reingeschrieben. Es geht die ganze Zeit um Formen von Jazz, das, was ihn durchs Leben begleitet. Und das kommt teilweise subtil, teilweise sehr deutlich mit rein. Und mal abgesehen davon, dass es eben eine biografische Rolle für den Erzähler spielt, Musik ist ja wirklich was sehr, sehr Heilsames. Also einen traurigen Song hören, wenn man selber traurig ist, hilft oft, die eigene Trauer besser zu verarbeiten. Und in der Form spielt es durchaus eine große Rolle.
All das Schöne erzählt von dem, was uns am Leben verzweifeln lässt, aber eben auch von dem, was Schönes und Beglückendes in unserem Dasein ist und was es vielleicht wirklich dann doch lebenswert und wunderschön machen kann. Was glaubst du oder was wünscht ihr euch? Wie wird dieser Abend das Publikum entlassen?
Also ich wünsche mir, dass das Publikum viel gelacht hat, gerne auch geweint hat. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde, Weinen ist was sehr, sehr Befreiendes und kann was sehr Reinigendes haben. Ich hoffe, dass es Mut macht, über eigene Gefühle, Empfindungen zu sprechen. Und ich hoffe, dass das Stück dazu beiträgt, diese Themen zu enttabuisieren und einfach sagt, Dinge laut auszusprechen, kann so hilfreich sein. Und wenn das Stück dazu Mut macht und den einen oder anderen dazu anregt, häufiger mal drüber zu sprechen, auch ich sage mir das gerade täglich immer wieder, dann würde ich mich einfach schon sehr freuen.
Ich habe einen guten Rat für jeden, der mit den Gedanken an Selbstmord spielt. Der Rat ist ganz einfach. Er geht so. Tu es nicht. Es wird besser. Nicht unbedingt immer absolut schön, aber besser.
All das Schöne am Theater Heilbronn. Ein Stück für Menschen ab 14. Die Vorstellungen werden vor allem im Abendspielplan, aber auf Anfrage auch vormittags begleitet von der Theaterpädagogik angeboten. Bei Bedarf wird auch ein Kontakt zu Hilfsorganisationen wie dem Arbeitskreis Leben Heilbronn, der Deutschen Depressionshilfe oder der Telefonseelsorge vermittelt. Ich verabschiede mich nun, das war Folge 98 des Heilbronner Theaterpodcasts Hörbühne. Die nächste Folge beschäftigt sich mit dem Dramenmonument »Die letzten Tage der Menschheit« von Karl Kraus. Bis dahin, machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.